Wusstet ihr, dass bei der letzten Bundestagswahl 54 Parteien zugelassen waren, von denen dann am Ende 47 angetreten sind?
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wir wollen heute sprechen über das Parteiensystem in Deutschland vor allem. Also was verschiedene Parteien für eine Rolle spielen, wie sie zusammen agieren, wie sie die Bildung des Parlaments und politischen Willens beeinflussen, wie sich das in der Zeit entwickelt hat. Wir reden also nicht, wie in früheren Folgen, über die Rolle von Parteien als Organisationsform und wie sie die Demokratie beeinflussen als repräsentative Demokratie und auch nicht darüber, wie Parteien intern gebildet sind, welche Gremien sie ausmachen, wie sie innere Demokratie umsetzen. Dazu könnt ihr nochmal in Folge 16 nachhören.
Ja, Parteiensysteme sind nicht umsonst in der Politikwissenschaft ein ganz zentrales Element, denn sie sind entscheidend für die politische Landschaft eines Landes. Parteiensysteme sind zum einen das Spiegelbild der unterschiedlichen Interessen und der politischen Ansichten innerhalb der Bevölkerung und zum anderen beeinflussen sie auch direkt, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, für den Einstieg macht es aber Sinn, zunächst eine ganz allgemeine Frage zu stellen, nämlich was sind überhaupt Parteiensysteme?
Ja, Parteiensysteme, das ist ein ganz wichtiger Begriff, ganz wichtige Kategorie in der Politikwissenschaft. Darunter verstehen wir die Gesamtheit aller Parteien in einem politischen System und wie diese Parteien zueinander stehen. Also es geht nicht um die einzelne Partei oder die Parteiorganisation, wie eben schon richtig gesagt, sondern darum, wie viele Parteien insgesamt überhaupt existieren, wie wichtig diese Parteien sind, wie sie zueinander stehen, welche Beziehungen sie untereinander haben. Und damit dürfte auch klar sein, wenn wir über Parteiensysteme sprechen, sprechen wir über politische Einheiten, die mehr als eine Partei haben, denn wenn sie nur eine Partei haben, dann haben sie ja kein System, da haben sie keine Beziehung zwischen Parteien. Und da wird der Begriff Partei sowieso schwierig, denn unter Partei versteht man ja ein Teil, das kommt aus dem Lateinischen, und nicht etwas, was alles erfassen kann. Und ja, Parteiensystem mit einer Partei gibt es nicht. Zumindest nicht demokratisch.
Okay, also es geht ganz allgemein um die Art und Weise, wie Parteien in einem Land organisiert sind und wie sie miteinander interagieren. Das kann von Land zu Land stark variieren. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass Parteiensysteme nicht statisch sind. Sie können sich mit der Zeit auch verändern und das werden wir auch im Verlauf dieser Folge noch näher betrachten. Wenn wir jetzt Parteiensysteme klassifizieren möchten, dann wird in der Regel zwischen zwei- und Mehrparteiensystemen unterschieden. In Zwei-Parteiensystemen, wie zum Beispiel in den USA, ist es so, dass zwei Parteien dominieren, während in Mehrparteiensystemen, wie der Name schon verrät, mehrere Parteien miteinander konkurrieren. Mehrparteiensysteme sind auch übrigens typisch für viele europäische Länder. Um Parteiensysteme vollständig verstehen zu können, muss man allerdings ein bisschen tiefer gehen als diese Klassifizierung. Was sind eigentlich Eigenschaften, die dieses Beziehungsgeflecht zwischen den Parteien in einem System beschreiben, Herr Marschall?
Also diese Eigenschaften, die man jetzt bezeichnet, die man herausgreift, um Parteisysteme zu begreifen, um sie zu klassifizieren, die unterscheiden sich zum einen in quantitative und zum anderen in qualitative Merkmale. Also quantitativ, da geht es zunächst einfach mal um die Zahl der Parteien. Und das haben Sie eben ja schon angesprochen. Wir unterscheiden üblicherweise zwischen Zwei- und Mehrparteiensystemen, wobei wir in der Politikwissenschaft da unter Rückgriff auf Giovanni Sartori, das ist ein wichtiger Politikwissenschaftler, da ein bisschen jetzt fortgeschrittener sind. Und wir haben da nochmal Untergruppen, Unterteilungen, die jetzt differenzierter sind. Wir sagen, dass es Parteiensysteme gibt mit einer prädominanten Partei. Da ist man aber sehr schnell in Richtung Einparteienstaat. Es gibt Parteiensysteme mit zwei Parteiendominanz. Und dann gibt es aber auch pluralistische und hochfragmentierte Parteiensysteme, die sich darin unterscheiden, wie viele Parteien jetzt genau unterwegs sind und welche Rolle diese Parteien spielen. Und wenn dieser Begriff Fragmentierung jetzt im Raum steht, also die Frage, wie zersplittert ist ein Parteiensystem, dann ist man schon bei so einem zentralen Begriff, wenn es darum geht, Parteiensysteme zu beschreiben. Die Fragmentierung, die sagt, wie viele Parteien gibt es in einem System, aber wie viele relevante Parteien gibt es vor allen Dingen in einem System? Und da schaut man beispielsweise, wie viele Parteien in einem Parlament vertreten sind, wie stark diese Parteien sind, welchen Sitzanteile sie haben. Dann kommt man zu so einer effektiven Anzahl von relevanten Parteien. Dann gibt es weitere Kriterien, Merkmale, die man identifizieren und beschreiben kann. Da ist zum einen die Frage, ob es eine Asymmetrie gibt in dem Parteiensystem. Und das würde beispielsweise bedeuten, wenn man ein Parteiensystem mit zwei großen dominanten Parteien hat, dann gibt es hier eine Asymmetrie zwischen den großen Parteien und den kleineren Parteien. Sie können aber auch eine Asymmetrie zwischen zwei Lagern haben, also dass ein Lager stärker als das andere ist. Auch das wäre etwas, was in der Parteiensystemforschung immer wieder beschrieben und teilweise auch problematisiert wird. Der nächste Begriff oder die nächste Kategorie, die hier eine Rolle spielt, ist die Volatilität.
Da würde ich vielleicht kurz fragen, Volatilität ist ja ein Begriff, den kennen wir auch schon aus der Wahlforschung viel. Zum Beispiel im Wahl-O-Mat haben wir auch, glaube ich, darüber gesprochen in der Folge. Also wie verhalten sich Wähler über Wahlen hinweg? Zum Beispiel, dass bei Bundestagswahlen mehr Leute zur Wahl gehen als vielleicht bei einer Landtags- oder Kommunalwahl. Ist das die gleiche Form von Volatilität? Reden wir hier über die über abnehmende und steigende Wahlbeteiligung oder Wählerverhalten? Oder ist das nochmal was anderes?
Ja, es hängt schon miteinander zusammen. Also wenn wir bei Volatilität in der Wahlforschung schauen auf die Frage, wie sich WählerInnen von Wahl zu Wahl vielleicht anders entscheiden und dass die Anzahl der StammwählerInnen abnimmt und somit eine gewisse Flüchtigkeit beim Wahlverhalten zu beobachten ist, ist es hier die Konsequenz dieser Flüchtigkeit im Wahlverhalten, nämlich dass tatsächlich auch die Größenrelationen zwischen den Parteien bei Wahlen, bei aufeinanderfolgenden Wahlen durchaus auch variieren kann. Dass es hier also eine gewisse Instabilität gibt, eine Flüchtigkeit der Wahlerfolge von Parteien. Und die hängen natürlich damit zusammen, dass die WählerInnen von Wahl zu Wahl auch volatiler entscheiden. Vielleicht dann noch ein weiterer Punkt, ein weiteres Kriterium zur Beschreibung von Wahlsystemen, von Parteiensystemen besser gesagt, das ist die Segmentierung. Das ist die Frage, wie offen sind die Parteien für eine Kooperation untereinander? Wie weit sind sie abgeschottet oder bereit, miteinander zu kooperieren? Und wenn es eine starke Segmentierung gibt, dann führt das dazu, dass es schwierig ist, Koalitionen zu bilden, Regierungen zu bilden. Insbesondere in einem Mehrparteiensystem ist das ein großes Problem. Beim Zweiparteiensystem ist das nicht so entscheidend, denn da haben wir ja zwei Lager, die sich gegenüber stehen oder zwei Parteien, die sich gegenüberstehen. Und die dann entsprechend vielleicht abwechselnd dann die Regierung übernehmen. Da ist keine Koalitionsbildung erforderlich. Das ist natürlich im Mehrparteiensystem anders, wo es üblich ist, dass nur die mehr als eine Partei benötigen, um eine Mehrheit im Parlament herzustellen und damit auch eine Koalition, eine Regierung bilden zu können. Vielleicht dann abschließend noch ein wichtiges Kriterium, was eher qualitativ ist. Also bisher ging es ja eher, ja gut, bei Segmentierung auch schon ein bisschen qualitatives, aber hauptsächlich auch um die Frage der Anzahl der Parteien. Wenn man noch die Polarisierung dazu nimmt, dann hat man jetzt ein Kriterium, was eher in die Frage hineingeht, wie stark sind die Parteien ideologisch voneinander getrennt? Also gibt es größere Distanzen zwischen den Parteien in bestimmten Hinsichten. Und wenn das der Fall ist, dann sprechen wir von einem sehr stark polarisierten Wahlsystem, Parteiensystem.
Nun wissen wir also, wie wir Parteiensysteme unterscheiden können. Lara hat ja bereits angesprochen, wir haben einen großen Wandel über die Zeit im deutschen Parteiensystem. Und vielleicht bietet es sich an, dass wir das mal aufzeichnen, wie sich Parteien ja in der Zeit so entwickelt haben, in Deutschland konkret und eben dann auch das Parteiensystem. Also wir hatten ja sowohl neue Parteien, die neu entstanden sind, man denkt an zum Beispiel jüngere Parteien wie die Grüne oder auch wie die AfD. Wir haben Parteien, die verschwunden sind, die es gar nicht mehr gibt, die es in der Vergangenheit Deutschlands gab. Oder wir haben auch Parteien, die verboten wurden zum Teil. Da könnt ihr auch nochmal in der Folge zur gehüteten Demokratie nachhören, wenn ihr wollt.
Ja, aber Moment. Bevor wir auf die Zeit nach 45 gucken, finde ich, ist es schon auch wichtig, die Zeit davor in den Blick zu nehmen. Denn es ist ja so, dass die Gründungsphase des Parteiensystems Deutschlands sich bis in die Zeit des Kaiserreichs zurückerstreckt. Wir haben als Beispiel hier die SPD. Die Wurzeln dieser Partei reichen ja tatsächlich bis ins Jahr 1863 zurück, als der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ins Leben gerufen wurde. Die haben dann später mit der Sozialdemokratischen Arbeitspartei sich zusammengeschlossen und seit 1890 arbeiten diese beiden Parteien zusammen unter dem heute bekannten Namen SPD. Also es finde ich schon wichtig, nochmal das ganz kurz in den Blick zu nehmen, dass das Parteiensystem durchaus weiter zurückreicht.
Ja, das sehe ich genauso. Also, um die Parteien heute zu verstehen, muss man tatsächlich sich anschauen, wo ihre Wurzeln liegen. Und teilweise ist das tatsächlich so, dass die Wurzeln im 19. Jahrhundert dann zu verorten sind. Mitunter sogar noch früher, wenn man sich bestimmte Bewegungen anschaut, Liberalismus etc. Das ist ja etwas, was ja noch früher in der Geschichte verortet werden kann. Und von daher ist es entscheidend oder es ist durchaus auch relevant, halt zu schauen, wo die Parteien herkommen und wie sie entstanden sind. Und gerade bei der SPD, aber bei anderen Parteien sieht man auch, dass dahinter halt bestimmte gesellschaftliche und soziale Konflikte und Auseinandersetzungen gestanden haben, die im Kaiserreich sicherlich andere waren als heute, aber die teilweise auch heute noch zu finden sind und die zu einer entsprechenden Entwicklung eines Parteiensystems vor 1945 geführt haben. Und die damaligen Strömungen finden sich teilweise heute noch wieder. Das waren ja Sozialdemokraten schon eben erwähnt, aber da gab es auch die katholischen Strömungen, Parteienströmungen, natürlich die Liberalen, der Liberalismus insgesamt, aber auch sonstige Konservative. Und das sind so Linien, Parteien, Traditionslinien, die reichen tatsächlich auch in die Zeit des Kaiserreichs zurück, teilweise sogar noch weiter.
Und nach diesem wichtigen historischen Weitblick vielleicht jetzt ganz praktisch, wie hat sich denn das Parteiensystem eigentlich seit 1945, also seit der Wiedergründung sozusagen eines demokratischen Deutschlands, entwickelt?
Ja, die Zeit nach 45 war tatsächlich jetzt maßgeblich für das heutige Parteiensystem. In der Besatzungszeit ist es so, dass die wichtigsten Weichenstellungen getroffen wurden. Es wurden Parteien wieder nicht neu gegründet, aber sie wurden wieder aktiv, nachdem sie verboten worden waren in der Zeit des Nationalsozialismus. Dazu gehört die SPD, aber auch kommunistische Parteien konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab ganz wichtig auch Neugründungen. Und die Neugründungen sind heute noch präsent. Das sind nämlich hier die Unionsparteien, CDU, CSU, die andere Parteien, die in diesem Bereich des Katholizismus unterwegs waren, aber auch sonstiger, auch mitunter protestantischer Parteien ersetzt haben oder die verdrängt haben, auch in einer gewissen Art und Weise. Und die FDP gehört auch zu diesen Neugründungen, also Parteien, die heute noch eine Rolle spielen und die es vor 1945 nicht gegeben hat. Und tatsächlich war es dann so, dass man zu Beginn der 50er Jahre, als dann die Bundesrepublik ins Leben kam, doch eine ganze Reihe von kleinen Parteien auch hatte und dass diese Parteien auch im ersten Deutschen Bundestag noch sehr präsent waren. Damals gab es 11 Parteien, die bei der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag in das Parlament gekommen sind. Und schon aber gewisse Muster, die wir heute noch haben, nämlich die starken Parteien, dazu gehörten damals die Unionsparteien, CDU, CSU, SPD und die FDP.
Ja, heute haben wir in Deutschland 8 Parteien im Bundestag und 6 Fraktionen. Und das ist ja an sich erstmal eine überschaubarere Zahl, zumindest im Vergleich zum ersten Deutschen Bundestag. Allerdings haben wir auch im Jahr 2017 gesehen, dass eine Regierungsbildung mitunter sehr schwer fallen kann. Jetzt kann ich mir kaum vorstellen, wie das dann mit 11 Parteien im Bundestag sein soll. Diese starke Zersplitterung führt ja dazu, dass stabile, regierungsfähige Mehrheiten zu gewinnen, super erschwert wird. Es kam dann auch aufgrund dieser schwierigen Regierungsbildung dazu, dass im Jahr 1953 die 5%-Hürde auf der Bundesebene eingeführt wurde. Die gab es also noch nicht immer auf der Bundesebene. Und die 5%-Hürde bewirkte dann eine Konzentration des Parteiensystems, also dass weniger Parteien in den Bundestag einziehen konnten. Jetzt ist es so, dass das ja an sich erstmal ganz positiv klingt, weil natürlich mit weniger Parteien eine stabile Mehrheitsfindung leichter fällt. Allerdings wird die 5%-Hürde auch immer wieder kritisiert. Warum?
Ja, die 5%-Hürde ist deswegen ein Problem, weil sie dazu führt, dass bestimmte Stimmen nicht gezählt werden. Das heißt, Menschen wählen eine Partei, aber die Partei bleibt unter 5% bei den Zweitstimmen und insofern fällt diese Stimme weg, die man für eine solche kleine Partei dann abgegeben hat. Und das führt dazu, dass das Wahlergebnis etwas verzerrt wird, also dass es nicht ganz rein repräsentativ ist im Sinne von einer Spiegelung der Interessen einer Gesellschaft. Bestimmte Gruppen drohen dabei nicht repräsentiert zu werden. Und insofern ist es auch ein durchaus akzeptabler, aber immer wieder kritisierter Eingriff in die Gleichheit der Stimmen. Denn der Zählwert bleibt zwar gleich, aber der Erfolgswert einer Stimme, der kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, für welche Partei ich meine Stimme abgebe. Wie gesagt, wenn die unter 5% bleibt, dann fällt meine Stimme weg und ist nicht mehr effektiv gewesen. Es gibt davon übrigens eine Ausnahme, das sollte man an der Stelle erwähnen, nämlich es ist so, dass von dieser 5%-Hürde bei den Bundestagswahlen die nationalen Minderheiten ausgenommen sind. Und das bedeutet, dass eine Partei wie die SSW, der Südschleswigsche Wählerverein, dass diese Vereinigung an der Wahl teilnehmen kann und auch nebenbei 2021 teilgenommen hat und nicht über die 5%-Hürde gekommen ist, aber dennoch im Parlament vertreten sein darf, nämlich mit einem Abgeordneten, der fraktionslos ist natürlich. Ja, und insgesamt, klar, wenn man diese 5%-Hürde jetzt nicht hätte, was würde dann passieren? Dann würden viel mehr Parteien effektiv teilnehmen. Nebenbei, wir haben, eben ist ja angesprochen worden, sehr viele Parteien, die an der Bundestagswahl teilgenommen haben, 47 Parteien. Tatsächlich haben wir insgesamt 121 registrierte Parteien, bei der Bundeswahl drin zurzeit registrierte Parteien. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass eine Zersplitterung des Parlaments die Folge sein könnte. Vielleicht auch noch nebenbei, bei der letzten Europawahl gab es dann keine 5%-Hürde, auch keine Hürde überhaupt. Darüber wird jetzt zurzeit wieder diskutiert, das bei einer der nächsten Wahlen wieder einzuführen. Und das hat dazu geführt, dass auch kleinere Parteien für Deutschland im Europaparlament vertreten waren. Also die 5%-Hürde ist ein Thema, wird immer wieder problematisiert. Sie dient dazu, Mehrheiten zu gewähren, zu gewährleisten und eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern. Aber sie ist ein Eingriff natürlich in das Wahlergebnis letzten Endes und führt dazu, dass sich Gruppen nicht vertreten fühlen können.
War denn damals die 5%-Hürde der einzige Grund für die Konzentration des Parteiensystems oder gab es da noch andere Faktoren, die das beeinflusst haben?
Ja, also das Wahlrecht beeinflusst das Parteiensystem, das ist immer so. Und diese Veränderung im Wahlrecht und auch zukünftige Veränderungen im Wahlrecht wird immer eine Auswirkung haben auf die Merkmale des Parteiensystems. Aber da kamen noch andere Faktoren hinzu, nämlich dass wir auch eine politische Kultur haben, die dazu führte, direkt nach der ersten Bundestagswahl, dass sich Parteien noch zunehmend auch zusammenschlossen. Einige Parteien wurden quasi aufgesaugt von anderen großen Parteien und so fand ein Konzentrationsprozess statt, der nicht nur in der 5%-Hürde begründet war, sondern auch in entsprechenden Entwicklungen der Parteien, Fusionen der Parteien, Übernahmen von Parteien etc., die dann dazu führte, dass die Union beispielsweise ja schon relativ frühzeitig dann doch eine große Mehrheit bekommen hat in der Wählerschaft. Und das ist dann der Moment, in dem es in Deutschland selbst für längere Zeit zu einem 2,5-Parteien-System kam, nämlich dass wir 2 große Parteien hatten über eine lange Strecke hinweg, das ging noch bis in die 80er Jahre, also die Union auf der einen Seite, die SPD auf der anderen Seite und die FDP war dann so das Zünglein an der Waage, die Mehrheitsbeschafferin, wenn es darum ging, eine Mehrheit für eine Regierung zu bilden, sodass wir sozialliberale, aber auch christlich-liberale Regierungsphasen hatten in diesem 2,5-Parteien-System, das wie gesagt ganz lange Zeit stabil geblieben ist.
Und gleichzeitig haben wir mit der 68er-Bewegung, gerade in den Jahren, wo wir zum ersten Mal eine GroKo haben, auch einen großen Generationenkonflikt. Also wir hatten die Studentenbewegung, wir haben durch verschiedene Bewegungen und diesen Marsch oder Weg durch die Institutionen ja auch eine gewisse Kulturveränderung, gerade also nicht nur politische Kultur, sondern konkret auch Protestkultur, was ja eigentlich wieder vielleicht eine Gegenbewegung zu dieser Konzentration unter 2 Parteien zum ersten Mal darstellen mag. Da haben wir übrigens in der letzten Folge auch drüber geredet, wenn ihr da Interesse habt. Genau, das finde ich eigentlich schon interessant, dass sich gerade um die Zeit dann auch zum Teil aus diesen Bewegungen neue Parteien gegründet haben, wie zum Beispiel eben die Grünen, die sich dann ja auch professionalisiert haben, in den Bundestag eingezogen sind, also eben eine Erweiterung unseres Parteiensystems.
Ja, man erklärt das so ein bisschen auch mit Veränderungen in der Wählerschaft, dass hier neue Werte eine Rolle spielen, nämlich sogenannte postmaterialistische Werte. Und damit kann das Aufkommen der Grünen in Deutschland erklärt werden. Übrigens gibt es grüne Parteien dann auch in anderen Ländern. Das ist also etwas, was vielleicht auch eine Entwicklungstendenz war damals in typischen westlichen Demokratien. Und daran sieht man, ja, dass sich das Parteiensystem dann auch verändern kann im Laufe der Zeit. Wir haben dann so eine gewisse Lagerbildung ab 1983 mit den Grünen dann und der SPD auf der einen Seite und dann FDP, CDU auf der anderen Seite. Also da gab es eine eher stärkere bipolare Struktur des Parteiensystems für eine geraume Zeit.
Und wie sieht das seit der Wiedervereinigung aus? Also wir hatten ja das Ende der Bonner Republik, ne? Die Parteien bzw. der Bundestag ist umgezogen nach Berlin. Aber wie hat sich das Parteiensystem denn seitdem gewandelt?
Naja gut, natürlich ist die Wiedervereinigung für die Parteien auch ein Moment der Veränderung gewesen. Zum einen haben sich ja die Westparteien dann in Richtung Osten auch begeben und es kam zu Zusammenschlüssen von Ost- und Westparteien, meistens mit einer starken Dominanz auch der Westparteien. Und was dann noch bemerkenswert ist, ist, dass die ehemalige Staatspartei der DDR, die SED, dann auch in Form einer Nachfolgepartei, der Partei des Demokratischen Sozialismus, der PDS, dann weiter in der Bundesrepublik auch eine Rolle gespielt hat und dann später ja zu der Partei Die Linken wurde nach der Fusionierung mit der Westpartei der Wählalternative Soziale Gerechtigkeit, der WASG, 2007. Und mit der Linkspartei gab es dann zusammen so ein, das, was Karl Rudolf Korte als ein asymmetrisches, changierendes Fünf-Parteien-System bezeichnet hat, in dem wir schon auch wieder Wechsel hatten zwischen den einzelnen Parteien. Die Grünen sind ja auch kompatibler geworden für andere Parteien. Und ja, das ist ein System, das vielleicht bis in die 2010er Jahre dann einigermaßen dann auch das, die politische Kultur in Deutschland geprägt hat. Und dann kam mit der AfD seit 2013 dann noch eine weitere Partei hinzu, die vorher so in der Form nicht ja, im politischen System eine Rolle gespielt hat, nämlich eine ja, rechtspopulistische bis teilweise rechtsextremistische Partei jetzt neuerdings. Und diese Partei hat das Parteiensystem insgesamt auch nochmal geändert. Was wir jetzt zur Zeit beobachten können, ist, dass wir tatsächlich ja dadurch ein fragmentiertes Parteiensystem haben, das aber auch in einigen Hinsichten polarisiert ist. Allerdings gibt es eine geringe Segmentierung. Das heißt, die Parteien sind kooperativ untereinander. Es gibt unterschiedliche Kombinationen von Koalitionen. Das sehen wir auf Landesebene, wo es ganz bunt ist. Und diese Segmentierung, die jetzt nicht mehr da ist, die ist natürlich eine Herausforderung jetzt gerade in Bezug auf die AfD. Denn da ist es so, dass die Parteien gesagt haben, hier gibt es keine Zusammenarbeit. Und das ist etwas, was ja zurzeit auch sehr stark diskutiert wird.
Wir sehen also, dass das deutsche Parteiensystem immer wieder Veränderungen unterlag. Und es bleibt spannend abzuwarten, wie die zukünftige Entwicklung aussieht. Wie so oft in unserem Podcast sollten wir auch einen Blick in die politikwissenschaftliche Literatur über Parteiensysteme werfen. Und zwar eignet sich die Cleavage-Theorie besonders, um Parteiensysteme zu verstehen. Der Kern der Theorie geht davon aus, dass es gesellschaftliche Konfliktlinien gibt. Das können zum Beispiel tiefgreifende soziale oder auch kulturelle, religiöse oder wirtschaftliche Unterschiede sein, die die Grundlage für die Entstehung und auch die Struktur von Parteiensystemen bilden. Herr Marschall, wie genau hilft uns eigentlich diese sogenannte Cleavage-Theorie, die ganz oft in der Literatur auftaucht und rezipiert wird, für ein besseres Verständnis von Parteiensystemen?
Ja, sie hilft, um zu verstehen, wie Parteien entstehen und warum Parteien entstehen. Denn tatsächlich, wenn sich die soziostrukturellen Konflikte verändern, dann kann es sein, dass neue Parteien aufkommen. Also insofern können wir das entsprechend wahrnehmen. Und ja, Parteien bilden sich heraus entlang solcher Konfliktlinien und sie besetzen dabei Positionen. Und wenn eine neue Partei in der Lage ist, eine solche Position effektiv zu besetzen, dann kann sie sich in einem Parteiensystem etablieren. Also insofern ist das eine sehr gute Theorie, ein guter Ansatz, um zu verstehen, wie Parteien entstehen und wie Parteien sich auch etablieren können in einem Parteiensystem.
Und was wären diese zentralen Konfliktlinien oder Cleavages dann genau?
Ja, es gab ja zu Beginn dieser Entstehung von Parteien gab es so Cleavages, die wir heute gar nicht mehr so im Mittelpunkt sehen. Also die klassischen Cleavages, das sind die unterscheiden zwischen Zentrum und Peripherie. Und ja, da geht es um Eliten versus Regionalkulturen. Dann gibt es das berühmte Cleavage Kirche versus Staat, also ob man sich stärker für eine wichtige Rolle der Kirche einsetzt oder mehr in die säkulare Richtung denkt. Im Rahmen der industriellen Revolution kam dann Stadt versus Land, also mehr urbane versus rurale Interessen. Und eine ganz wichtige Konfliktlinie historisch ist die zwischen Arbeit und Kapital.
Und diese zum Teil ja auch uns fast schon wieder fremd vorkommenden Konfliktlinien, wie haben die sich dann seit 1945 entwickelt oder verändert?
Ja, also schon richtig. Also diese Konfliktlinien, die wir jetzt vielleicht irgendwie für sehr historisch empfinden, die haben sich tatsächlich auch gewandelt. Also das sind nicht mehr die Konfliktlinien, die man heute benutzt, um Parteien zu verorten und die Entstehung neuer Parteien zu begründen und hier entsprechend analytisch halt auch zu erklären. Nein, also was man heute eher sagt, ist, man denkt eher in Wertdimensionen, in Konfliktdimensionen, die vielleicht gar nicht mehr so statisch sind wie diese Konfliktlinien. Weil diese Konfliktlinien haben ja immer ein bisschen impliziert, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die gegeneinander stehen und die dann entsprechend von Parteien vertreten werden. Also dass Parteien festmachen an bestimmten gesellschaftlichen Konflikten und auch Gruppen und Milieus. Und das findet in dieser Form nicht mehr statt. Also die Bindung zwischen Parteien und den entsprechenden gesellschaftlichen Gruppierungen, das ist etwas, was wir heute nicht mehr so beobachten können. Dennoch können wir sehen, dass sich Parteien in einem politischen Raum bewegen, in einem Raum, der durch bestimmte Dimensionen auch dargestellt werden kann. Und was wir heute so als typische Dimensionen üblicherweise nehmen, ist so diese Unterscheidung auf der einen Seite von sozialer Ausgleich und Marktfreiheit, also die Rolle des Staates und des Marktes. Und die andere Dimension ist die Dimension, die man eher als kulturelle Dimension bezeichnen würde, die zwischen einer eher liberalen Haltung oder einer eher autoritären Haltung, wenn es um die Frage von gesellschaftspolitischen Punkten geht. Und das ist eigentlich so dieser Raum, den wir heute sehen. Und in diesem Raum kann man, wenn man das so mit zwei Achsen entsprechend darstellt, die verschiedenen Parteien verorten.
Und wie sieht das Ganze heute aus? Die politische Landschaft hat sich ja nach dem Ende des Kalten Krieges und natürlich auch in Anbetracht der Globalisierung und auch der europäischen Integration erheblich verändert. Es sind Fragen der Identität, aber auch der Zusammengehörigkeit, der Solidarität und auch kulturelle Fragen in den Vordergrund getreten. In der politikwissenschaftlichen Literatur habe ich immer wieder von einem neuen Konflikt zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus gelesen. Was meinen diese Begriffe? Was ist mit diesem Konflikt gemeint?
Ja, also der Hintergrund ist, dass man hier sagt, dass in letzter Zeit vielleicht nochmal ganz neue Konflikte, noch neue Gegensätze in Gesellschaften auftauchen. Und wenn man über diese Konfliktlinie spricht, Kommunitarismus und Kosmopolitismus oder Heimat und Weltoffenheit, das sind ja manchmal auch so analoge Begriffe, dann geht man so ein bisschen zurück auf Ansätze, die unter anderem von Wolfgang Merkel eingebracht worden sind, der damit sagte, dass man den Erfolg bestimmter rechtspopulistischer Parteien besser verstehen kann, nämlich Parteien, die sich wenden gegen die Wirkungen und die Effekte von Globalisierung und die stattdessen eher eine Heimat, eine nationenbezogene Politik empfehlen oder sich hier auch positionieren und sich gegen entsprechende Offenheit, Kosmopolitismus ausdrücklich wenden. Und das ist die Möglichkeit, diesen politischen Raum, den man ja zwei Dimensionen hat, vielleicht noch mit einer dritten Dimension zu ergänzen und zu verstehen, warum bestimmte, insbesondere rechtspopulistische Parteien hier erfolgreich sind.
Okay, also die AfD gilt ja auch als rechtspopulistische Partei und jetzt so mit den Attributen, die Sie gerade genannt haben, die typisch sind für den Kommunitarismus, könnte ich dann also davon ausgehen, dass die AfD am kommunitaristischen Pol oder auf der kommunitaristischen Seite dieses Konflikts zu verorten ist?
Ja, genau. Also man könnte durchaus gut begründen, auch mit den Einstellungen der WählerInnen der AfD, aber auch mit Blick auf die Positionen der AfD in den Programmen, in den Wahlprogrammen, Parteiprogrammen, dass diese Partei auf dieser Dimension, auf dieser Achse in Richtung Kommunitarismus, also Heimatbezug, dann verorten werden kann. Und das ist dann auch die Lücke, die die AfD füllt. Denn man muss sich ja klar machen, eine Partei, um neu gegründet zu werden, das haben wir auch eben öfter mal gesagt, muss irgendwie eine Position finden, eine Marktlücke. Und da ist es so, dass die AfD tatsächlich hier eine Lücke gefüllt hat, die aufgekommen ist, die neu entstanden ist und wo sie entsprechend auch ein Wählerreservoir gefunden hat.
Das leitet ja eigentlich ganz gut schon dahin über, was auch vielleicht aktuelle Herausforderungen für unser ganzes Parteiensystem und nicht nur für einzelne Parteien vielleicht in Deutschland sein können.
Ja, also das Herausfordernde zur Zeit ist vielleicht zum einen das, was wir als Volatilität schon bezeichnet haben, nämlich also, dass es sehr viel Bewegung gibt im Parteiensystem. Wir sehen gleichzeitig aber auch viel Fragmentierung. Neue Parteien entstehen. Wir sehen eine Heterogenisierung der Gesellschaft und die spiegelt sich auch im Parteiensystem und insgesamt auch eine Unzufriedenheit auch mit den Parteien. Das ist ja etwas, was in Umfragen immer wieder deutlich wird, also gerade mit den Parteien, die an der Regierung sind, die dazu führen, dass Protestwahl stattfindet und sich hier entsprechend auch die WählerInnen und Wähler immer sehr unvorhersehbar entscheiden bei einer kommenden Wahl. Also alles, was wir jetzt in den Umfragen sehen beispielsweise, das ist etwas, was auch nur eine Momentaufnahme ist. Und wie das bei einer Wahl aussieht, wie es beispielsweise bei der nächsten Bundestagswahl aussehen wird, ist noch völlig unklar. Da ist noch ganz viel Bewegung möglich und viel Unklarheit im Raum. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für viele der großen Parteien. Die Fragmentierung nebenbei führt dazu, dass wir zukünftig immer stärker in Richtung drei Parteienkoalitionen gehen werden, was die Regierungsbildung angeht, insbesondere auf Bundesebene, auf Landesebene ist das ja schon längst der Fall. Und das führt dazu, dass die Unterscheidbarkeit der großen Parteien abnimmt. Also all das sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen und die mit dem Parteiensystem zusammenhängen und mit den Merkmalen, die wir gerade jetzt beobachten können.
Und damit sind wir leider schon am Ende für heute angekommen, mit Blick auf die Zeit. Ich glaube, wir haben heute sehr gut sehen können, was für eine Rolle das deutsche Parteiensystem und Parteiensysteme allgemein spielen und wie man die Art und Weise, wie Menschen sich organisieren, zusammenarbeiten, gerade in Mehrparteiensystemen, unterscheiden kann, was vielleicht auch aktuelle Formen und Herausforderungen sind oder auch aktuelle einfach Meinungsverschiedenheiten in größerer, stabilerer Form in der Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören euch und alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt etwas Neues gelernt. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen, andere Themen, die ihr gerne hören würdet, dann meldet euch immer gerne bei uns unter politik2@hhu.de. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.